Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Die Sandplatzsaison geht in dieser Woche los mit einem Tausender-Turnier in Monte Carlo. Wir hatten die ersten Ausläufer letzte Woche schon mit zwei Herrenturnieren, die auf Sand stattgefunden haben, einem Damenturnier, das auf Sandplatz stattgefunden hat, und wir haben natürlich jetzt die Vorbereitung auf den Fed Cup. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder einmal bei mir der freie Tennis-Journalist Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Philipp, es war so ein bisschen Slow News Week diese Woche, aber die Turniere, die wir hatten, die nicht so groß erscheinen, haben es doch in sich gehabt und wir haben mal wieder eine ganze Menge zu berichten.
Ja, wir haben die Stunde oder wir werden die Stunde wieder ganz locker füllen, kein Problem, das bekommen wir sowieso hin, aber es waren einige interessante Geschichten dabei. Es fehlten die ganz großen Namen und damit vielleicht auch das ganz große Drama, obwohl wir da am Ende in den News der Woche noch was haben, aber es sind zwei, drei Spielerinnen in den Vordergrund getreten, von denen man vielleicht sonst nicht so viel hört oder die nicht so häufig im Mittelpunkt stehen. Franziska Schiavone, die mal wieder ein Turnier gewonnen hat, dann eine junge tschechische Spielerin, über die wir reden werden, Borna Coric, der sein erstes ATP-Turnier gewonnen hat und das gegen Philipp Kohlschreiber im Finale in einem sehr klassischen Philipp Kohlschreiber-Match. Also einiges ist doch passiert in der letzten Woche.
Wir haben natürlich die beiden Damenturniere in Biel und in Bogotá auf dem Zettel. Wir haben die Herrenturniere in Marrakesch und in Houston. Wir haben zum Beispiel den 950. der Weltrangliste, der ein Spiel gegen die Nummer 45 der Weltrangliste gewonnen hat. Wir haben Philipp Kohlschreiber, der 5 Matchbälle vergeben hat. Also eine ganze Menge haben wir hier vor. Und wir werden es heute noch ein oder zweimal erwähnen. Wir haben den Fed Cup vor uns. Philipp, ab wann bist du in Stuttgart zum Fed Cup?
Ab Mittwochmorgen, da ist dann auch die Eröffnungs- oder die beiden Eröffnungspressekonferenzen sowohl der Ukrainerin als auch des deutschen Teams und dann bin ich bis zum Ende des Stuttgarter Turniers des Porsche Grand Prix, der ja direkt nach dem Fed Cup folgt in Stuttgart, also insgesamt 11 Tage dürften das sein.
Und dann haben wir natürlich die Rückkehr von Maria Sharapova und da werden wir uns dann natürlich dann nochmal gesondert drum kümmern, aber ab der nächsten Woche dann Tobi Riemer und Philipp Joubert, die vor Ort sein werden. Ich bin leider nicht da, ich werde bei der Snooker-WM nächste Woche sein, deswegen wird das Tobi für mich übernehmen, den kennt ihr vielleicht von so mancher Chip-and-Charge-Sendung beziehungsweise von einem der Grand-Slam-Dailies. Das war's jetzt erstmal hiermit, wir kümmern uns gleich um die Herren und da müssen wir uns um Philipp Kohlschreiber und seine 5 Matchbälle, die er vergeben hat, kümmern gegen Borna Coric. Das hier bei meinsportradio.de und Chip-and-Charge im Tennis Talk.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spendet direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Zwei Turniere gab es in der letzten Woche in der ATP. Einmal in Houston und einmal in Marrakesch. Philipp, es ging eher sachte los in der ATP, oder?
Kann man so sagen. Es war jetzt nicht die ereignisreichste Woche, aber das wird sich jetzt ja wahrscheinlich schon in Monte Carlo ändern und dann sowieso in Madrid und in Rom. Und es war eben wirklich eher eine Galerie für die Herren aus der zweiten, dritten und vierten Reihe, vielleicht mit der Ausnahme von Grigor Dimitrov, der uns ja Anfang des Jahres versprach, ganz vorne mit dabei zu sein, aber hier mal wieder enttäuschte. Darüber werden wir bestimmt auch gleich noch sprechen.
Ja, darüber können wir gleich als erstes sprechen, weil Grigor Dimitrov war in Marrakesch an 1 gesetzt und hat in seiner ersten Runde gegen Tommy Robredo mit 4-6, 6-1, 1-6 verloren. Das Lustige war, er hatte einen Termin am Samstag, jetzt also gestern, während wir aufnahmen, für einen Schaukampf in Monte Carlo. toll, dass er den nicht absagen musste und dass er nicht ganz so weit gekommen ist. Er sah tatsächlich im dritten Satz ein bisschen lustlos aus. Ich möchte niemandem etwas vorwerfen, aber das war keine gute Leistung von Gregor Dimitrov.
Nee, der erste Satz war noch so ein Abtasten zwischen beiden. Der zweite war wirklich ganz gut. Da hat man den Dimitrov aus Australien gesehen. Jemand, der wirklich sehr kontrolliert und durchdacht angreift und im Endeffekt den etwas schwächeren Robredo, der Robredo mittlerweile ist, ausgenutzt hat. Und dann der dritte war ein Fehler an Fehler an Fehler. Schwache Leistung. Lustigerweise, glaube ich, für Robredo der zweite Top-20-Sieg in den letzten 2,5 Jahren oder so, beide gegen Gregor Dimitrov. Das sollte Dimitrov natürlich nicht passieren. War eine enttäuschende Leistung. Jetzt weiß man natürlich nicht eben wirklich, wie wichtig war das Turnier für ihn. War das wirklich einfach, er nimmt die Wildcard und nimmt dann das Antrittsgeld mit, oder hat er eigentlich größere Pläne? Er sollte meiner Meinung nach eigentlich größere Pläne gehabt haben, denn es ist ja nun nicht mehr viel zusammengelaufen seit Australien. Und das wäre jetzt ideal gewesen, um ein kleines Turnier zu gewinnen, um wieder reinzukommen. Die ganze Geschichte ist ihm nicht gelungen. Stattdessen wirklich relativ sang- und klanglos hier raus. Und jetzt geht er mit 3 großen Fragezeichen in die Sandplatzsaison. Aber eben immerhin einem schönen Auftritt bei einem Charity-Turnier.
Das Turnier gewonnen hat Borna Coric. Und über den haben wir schon länger keine guten Nachrichten mehr gehabt. Er hat das Finale gewonnen gegen Philipp Kohlschreiber. Und dieses Spiel war vielleicht so ein ganz kleines bisschen ein Spiegel der Kohlschreiberschen Karriere, weil er führte 7-5, 3-0, im dritten Satz noch mit 4-2, im zweiten Satz hatte er 5 Matchbälle und verliert das Match 7-5, 6-7, 5-7. Für Borna Coric war es nach all den schlechten Nachrichten der letzten 2 Jahre, war es natürlich sicherlich ein sehr, sehr wohltuendes Ergebnis. Für Philipp Kohlschreiber eine unglaublich verpasste Chance, mal einen Turniersieg, den ersten auf fremdem, auf nicht deutschem Boden seit 2008 zu holen.
Na, was mir bei dem Match geblieben ist, sind gar nicht mal die 5 Matchbälle, sondern es muss, glaube ich, bei 15-30 und 3-0 aus seiner Sicht im zweiten Satz gewesen sein. Also er hatte 50-30 beim Aufschlag von Coric. Er kam ans Netz, er hatte einen Volley, den ja, er davor mit ziemlicher Sicherheit im Spielfeld seines Gegners untergebracht hätte, stand vielleicht 1,5 Meter vom Netz entfernt, ist etwas spät, setzt diesen Volley ins Netz, macht das typische Philipp Kohlschreiber-Gesicht, dieses ja, leicht suffisante, trotzdem etwas überforderte, na, was soll ich denn jetzt machen, Gesicht? Und danach hat sich das alles gedreht. Natürlich, er hatte noch seine Chancen, er hatte noch die Matchbälle, war auch im dritten Satz vorn, aber trotzdem war das so ein bisschen dieser klassische Momentumwechsel. Danach war Coric zwar nicht der bessere Spieler, aber war wirklich im Match drin. Hat dann da auf 40-30 ziemlich schnell gestellt, hat sich dann das Break zurückgeholt, dann eben diesen engen zweiten, engen dritten Satz gehabt. Aber für Kohlschreiber natürlich eine extrem ja unangenehme, irgendwo natürlich auch klassische Geschichte. Du hast schon gesagt, das beschreibt seine Karriere ganz gut. Das dritte äußerst unglückliche Match in diesem Jahr, wir dürfen ja nicht vergessen, dieser krasse Match gegen Andy Murray in Dubai, gegen Nadal, wo er 6-0 in Miami den ersten Satz gewonnen hat, das Match trotzdem nicht gewinnen konnte. Hier ein Match, das er wieder weggibt. Also, er ist in diesem Jahr einige Male nah dran gewesen. Er hat auch häufig gut gespielt, aber irgendwie ist er dann doch wieder gescheitert. Und es ist natürlich, da hast du recht, was wir über ihn seit Jahren sagen. Er ist so häufig so nah dran und er hat ja auch einiges an Talent. Es ist relativ offensichtlich, was ihm fehlt zur absoluten Weltspitze. Aber trotzdem bekommt er die Chancen. Es ist nicht so, dass er jetzt jemand ist, der immer vor die Wand läuft und man weiß, er wird immer verlieren gegen die Top 20 der Welt oder gegen jemand, der besser ist als er selbst, sondern irgendwie manövriert er sich dann doch nachher wieder ins Abseits, spielerische Abseits, nachdem er Chancen bekommt. Und das ist, ja, es ist irgendwo symptomatisch. Auf der anderen Seite, ich sagte gerade zu dir im Vorgespräch, das Match gegen Jan-Lennard Struff im Viertelfinale hat er dann wieder für sich gedreht mit starkem Spiel, als er bei 4-5 im zweiten Satz Breakbälle gegen sich, 4-4 Breakbälle gegen sich hatte und das Match danach wahrscheinlich verloren hätte. Also er kann es in beide Richtungen, aber uns bleibt natürlich in Erinnerung, dass er meist bei den engen Matches es nicht nach Hause bekommt.
Er hat 7 Spiele, laut eines Users auf Twitter, hat er 7 Spiele in seinem Leben verloren, bei denen er schon Matchball für sich hatte. Das ist tatsächlich eine ziemlich krasse Statistik. Und wir haben das Spiel aus Dubai, haben wir noch alle in Erinnerung, als er gegen Andy Murray einen Wahnsinns-Tiebreak gespielt hat, wo er 9 Matchbälle hatte, die alle vergeben hat, beziehungsweise die alle Andy Murray abgewehrt hat, so fair muss man sein. Aber trotzdem, also das war wirklich eine Chance, die er hier verpasst hat, einen Turniersieg dann zu holen. Borna Coric selber wird unglaublich viel Selbstvertrauen aus diesem Turnier gezogen haben, aber er hätte in der zweiten Runde schon gegen den Wildcard-Inhaber aus Marokko, Reda El Amrani, verlieren können, wo er nur 7-6 im dritten Satz gewonnen hatte, 7-5 den Tiebreak. Ansonsten hat er Diego Schwartzmann sehr klar besiegt, Albert Ramos Vinojas in 3 Sätzen und Jerzy Wesely und jetzt Kohlschreiber. Borna Coric, wie gesagt, der hatte im letzten Jahr keine guten Schlagzeilen gemacht, das sollte aber trotzdem ein Vertrauensboost für ihn sein.
Absolut. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dachte, es war spielerisch überragend, diese Wochen ihm gelöst, aber etwas, was man Coric wirklich lassen muss, er ist ein sehr ernsthafter Mensch. Also er tritt in der Presse sehr ernsthaft auf dem Platz sehr ernsthaft, er ist sehr ehrgeizig, er kämpft extrem. Also das muss man ihm lassen. Er hatte ein bisschen Pech mit Verletzungen in den letzten anderthalb Jahren. Er hat Matches verloren, die man vielleicht nicht erwarten musste, dass er sie verliert, aber unter Umständen war es der klassische Fall, dass er eben sehr schnell in die Top 50 reingekommen ist. Ich meine, er war 17 Jahre alt. Vielleicht waren die Erwartungen zu hoch. Vielleicht war er spielerisch noch nicht auf dem Niveau. Das hätte uns vielleicht damals auffallen müssen, als Beobachter. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich jemand, der sehr, sehr selbstbewusst aufgetreten ist und der hohe Ansprüche an sich gestellt hat. Und es sah auch so aus, als wenn er sie spielerisch durchaus würde erfüllen können in den kommenden Jahren. Hat nicht geklappt. Dann kam eben wirklich die Verletzung dazu. Gerade im letzten Herbst war zum Beispiel sehr unglücklich für ihn, dann ja auch das Davis Cup Finale auslassen musste, das Halbfinale generell sich so ein bisschen schwer getan hat und dann kommt er hier hin und man muss es ihm lassen. Er ist immer noch einer der besten jüngeren Spieler der Welt. Er ist jetzt im Race, glaube ich, auf 150 Punkte zum Beispiel an Alexander Zverev dran. 10, 12, 13 Plätze sind es, glaube ich, hinter ihm. Also er ist natürlich irgendwo im Moment relativ weit von dem Zverev entfernt, weil Zverev wirklich in den ganz großen Matches unterwegs ist, aber er ist immer noch von den Youngstern einer der besseren. Er baut sich mal wieder eine solide Karriere zusammen. Ist ja schon sein drittes ATP-Finale gewesen und er kämpft. Und ich fand jetzt zum Beispiel die Matchbälle, das war jetzt nicht die ganz große spielerische Kunst, mit der die abgewehrt hat, aber er hat halt auch überhaupt keinen Fehler gemacht. Er hat mit hoher Konzentration und viel Präzision, die halt abgewehrt hat. Kohlschreiber jetzt nicht die ganz einfachen Angriffe gegeben. Er hat sich darauf verlassen, dass er keinen Fehler machen wird. Und das Selbstbewusstsein muss man halt auch erstmal haben. Und das muss man ihm lassen. Spielerisch nicht überragend, aber mental war das schon ziemlich gut.
Borna Coric gewinnt dieses Turnier gegen Philipp Kohlschreiber. Über dessen Turnierverlauf müssen wir nochmal gerade sprechen. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Gegen Jan-Lennard Struff hatte er den ersten Satz 3-6 verloren, lag dann im zweiten auch zurück und hat sich wieder zurückgekämpft. Das war eine gute Leistung. Auch gegen Benoit Paire hat er eine gute Leistung gebracht. Benoit Paire, der eigentlich die gesamte Woche wirklich grumpy war, der mehrmals kurz vor der Disqualifikation stand, unter anderem gegen Carlos Berlocq oder auch gegen Radu Albot. Radu Albot 6-2, 6-2 gewonnen und hat den Schläger geschmissen wie nichts Gutes. Philipp Kohlschreiber hat gegen Jeremy Chardy in der zweiten Runde gewonnen und hat insgesamt eigentlich ein gutes Turnier gespielt. Es ist halt dieser Makel, der jetzt über allem schwebt, dass er da 5 Matchbälle vergeben hat. Ansonsten war es ein sauberes Turnier von ihm.
War es. Wir hatten ja eine Wochenvorschau auch gemacht bei uns auf der Seite, Chip and Charge, und da hatte ich, glaube ich, sowas geschrieben in die Richtung, Dimitrov ist halt derjenige, der ihm wahrscheinlich voraus ist, wenn Dimitrov ins Halbfinale kommt. Ansonsten ist das eine gute obere Hälfte für ihn. Und er hat es souverän im Endeffekt bis dahin gemacht, mit der Ausnahme des Struff-Matches. Ja, er hatte dann auch den zweiten Satz klar gegen Chardy verloren. Aber Chardy, das sind immer Auf- und Abgeschichten. Und das hat er im Endeffekt auch irgendwo souverän gemeistert. Per, da war er super solide, während Per halt, ja, klassische Pair-Sachen gemacht hat. Und das muss man Kohlschreiber dann wieder lassen. Er bringt eigentlich ein solide, hohes Level und manchmal, ja, kommt er eben auch in die Ästewelle relativ weit oben ran, aber dann ja, fällt er dann doch wieder den Baum runter, wenn's wirklich drauf ankommt. Ne? Interessanter Karriereverlauf. Wird spannend sein, wenn man 5 Jahre nach dem Karriereende von Kohlschreiber drauf zurückguckt. Wie wird er gesehen werden? Als ein solider ATP-Profi, der es halt irgendwie nicht bringen konnte, oder erinnert man sich an sein durchaus spielerisches Können, und er hat ja sehr schöne Schläge. Wird wirklich eine interessante Geschichte sein, die er wahrscheinlich auch in der Lage sein wird zu beeinflussen mit seiner Art darüber, wie er über sich und seine Karriere redet. Ich bin gespannt, wie er das so meistern wird in den nächsten Jahren.
Eine Geschichte müssen wir noch betrachten. Marcel Granollers ist die Nummer 45 der Weltrangliste. Der hat in der ersten Runde gegen Amin Ahouda verloren aus Marokko. Amin Ahouda war vor diesem Turnier 950. der Weltrangliste, ist jetzt 693. der Weltrangliste, 19-jähriger Marokkaner und hat 253 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht mit diesem Turnier. 4-6, 4-6 gegen den 900. der Weltrangliste. 4-6, 4-6 in einem ATP-Turnier zu verlieren, wirft auch kein gutes Licht auf die eigene Leistung.
Wirft nicht. Granollers ist ja schon jemand, dessen Leistung schwankend sein können. Er hat ja ein interessantes Spiel, wer ihn noch nie gesehen hat. Er hat ganz viele Tricks drauf. Er ist jemand, der viele Bälle ausgräbt, der viel mit Slice arbeitet, der viele Winkel einsetzt, der seine Gegner irgendwo zermürbt mit seiner Variabilität statt mit der großen Power. Deswegen ist er auch so ein guter Doppelspieler. Aber was bei ihm oft der Fall ist, er ist sehr streaky. Er hat gute Resultate mal am Stück und dann fällt er wieder in ein Loch und da kommt er länger nicht raus und dann gräbt er wieder irgendwo einen 250er-Titel aus oder eine dritte Runde bei einem Grand Slam und hat dann wieder die Punkte. Aber irgendwie verlief das alles in seiner Karriere nie sonderlich steht. Und das ist natürlich dann ein Zeichen, dass man auch mal gegen jemanden verlieren kann, der so weit unten im Ranking ist, trotzdem. Gegen jemanden, was meinst du jetzt, 950. ist zumindest bitter, gegen den zu verlieren.
Ja, das Turnier in Marrakesch hat Borna Coric gewonnen im Finale gegen Philipp Kohlschreiber. Das Finale in Houston bestreiten Steve Johnson und Thomas Bellucci. Steve Johnson hatte sich im Halbfinale gegen Jack Sock durchgesetzt, Thomas Bellucci gegen Ernesto Escobedo. Bellucci und Steve Johnson sind zwei bekannte Gesichter auf der Tour, aber nicht Ernesto Escobedo. Über den müssen wir mal gerade sprechen. Der hat nämlich ein richtig gutes Turnier gespielt. In der ersten Runde gegen Man hört hin, Tennis Sundgren, da haben die Eltern schon früh gewusst, was dieses Kind mal irgendwann machen soll. Dann in der zweiten Runde gegen Thiago Monteiro und dann gegen John Isner in 3 Tiebreaks gewonnen. John Isner hat das Kunststück geschafft, 6 seiner Sätze, die er gespielt hat, 5 im Tiebreak zu entscheiden. Escobedo ist tatsächlich auch ein Spieler, auf den man achten sollte und der so ein ganz kleines bisschen unterm Radar hergelaufen ist, weil alles auf Leute wie Taylor Fritz oder Francis Tiafoe geguckt haben.
Was vor allem daran liegt, dass er eben nicht durch dieses System der Amerikaner durchgegangen ist. Also es gibt 2 Arten von Systemen in den USA. Entweder man geht übers College, wie zum Beispiel Steve Johnson, der einer der besten College-Spieler aller Zeiten ist, oder man geht halt über die klassische Förderung der Amerikaner, der amerikanischen Tennisföderation, die halt in den letzten Jahren relativ viel Geld reingesteckt hat in verschiedenste Spieler und Spielerinnen oder natürlich ganz klassisch durch Akademien. Er hat keins von dreien gemacht, sondern hat auf öffentlichen Plätzen in Los Angeles mit Hilfe seiner Familie und einiger lokaler Sponsoren seine Tenniskarriere aufgebaut. Und wenn man ihm am Tennisspielen zuschaut, das ist jetzt nicht spektakulär, aber es ist extrem solide, es ist extrem durchdacht, es ist relativ fehlerlos vorgetragen und jemand, der weiß, was er tut, obwohl er ziemlich jung ist. Und mit dieser Art von Tennis hat er sich jetzt in einem Jahr von 350 auf, ich glaube, nach diesem Turnier wird er um die 70 sein, hochgearbeitet. Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich erstaunliche Leistung. Viele schaffen das nicht und vor allem viele, die eben aus so einem System rauskommen, tun sich oft schwer, hängen dann irgendwo zwischen 100 und 200, gerade so ein bisschen den Challengern fest. Er hat das alles geschafft, relativ schnell zu überspringen. Und ich glaube, du hast ja auch die Geschichte über ihn in der New York Times gelesen. Einige amerikanische Medien haben so ein bisschen seine Persönlichkeit auch aufgegriffen, weil er eben wirklich so ein ernsthafter, erwachsener Typ ist für sein Alter. Und nicht der spannendste Tennisspieler, aber eine erstaunliche Geschichte. Und wahrscheinlich jemand, wenn er so weitermacht, der irgendwie 10 Jahre in den Top 80 oder Top 60 bleibt, weil er einfach immer hart arbeiten wird. Und das Spiel gegen Isner war relativ unterhaltsam. Klar, 3 Tiebreaks mit John Isner ist nie so das große Ding, aber es war so der klassische Durchbruch von einem jungen Spieler, wo man sah, okay, er hat heute eine Chance, mal schauen, ob er es nutzen kann. Und er hat es genutzt. Und das ist für ihn eine tolle Geschichte. John Isner, glaube ich, hat in dem Match einen Rekord für sich geholt und hat den, 625. Tiebreak oder sowas in seiner Karriere gewonnen, hat damit Pete Sampras überholt und ist nur noch hinter Federer und Ivo Karlovic. Also immerhin etwas für John Isner, aber Escobedo wird wahrscheinlich mal auf das Match zurückgucken und sagen, ja, da habe ich einen der Großen geschlagen, vor allem einen der Großen in den USA und gucken, was er in den nächsten Jahren noch erreicht.
Hat dann gegen Thomas Bellucci im Halbfinale verloren, der im Finale auf Steve Johnson traf. Eine andere Personalie ist natürlich Tommy Haas, über den wir noch sprechen müssen. Der hat nämlich einem anderen Jungstar in Anführungsstrichen nochmal die Grenzen aufzeigen können. Er hat in der ersten Runde gegen Riley Opelka gewonnen mit 7-6, 4-6 und 6-3 und konnte zum ersten Mal seit, ich glaube, September 2015 mal wieder ein Match auf der ATP-Tour gewinnen. Das liegt jetzt nicht daran, dass Tommy Haas so schlecht ist, sondern dass er einfach so lange verletzt war und kaum noch zurückgekommen ist. Dann hat er in der zweiten Runde hat er Jack Sock einen harten Kampf angeboten, hat nur in 3 Sätzen verloren. Aber wenn Tommy Haas Abschiedstour so aussieht, dann ist das nichts, worüber er sich schämen muss.
Nee, auf keinen Fall. Ich fand es besser als bei den Australian Open. Das Publikum hat sich sehr unterhalten gefühlt. War sowieso eine schöne Kulisse, fand ich wie immer in Houston. Die Kamerapositionen machen es ein bisschen schwierig zum Gucken von außen, aber das Publikum geht immer mit und das Publikum mochte Tommy Haas natürlich sehr. Opelka, ja, ist jetzt ästhetisch nicht der spannendste Spieler, sagen wir es mal so. Es waren relativ viele kurze Ballwechsel für Sandplätze dabei. Haas, man einfach gemerkt, ist jemand, der wesentlich mehr Erfahrung auf Sand hat, der weiß, wie man auf Sand spielen muss. Der Sand hier ist etwas schneller als jetzt in Europa, aber trotzdem, er hat halt so die klassischen Besonderheiten von Sand, dass man Punkte durchdenken muss und dass man Punkte sich erarbeiten muss. Und Opelka ist halt wirklich ein Riese. Jemand, der, glaube ich, 2,11 ist er groß. Bewegt sich dementsprechend, ist technisch etwas limitiert und das hat Haas für sich genutzt. Und Haas hat das Publikum auf der Seite. Haas hat auch ganz klassisch wieder ein bisschen rumgebrüllt. Das Publikum fand es super. Haas fand es natürlich auch super. Und im nächsten Match hat er gut gespielt, fand ich, gegen Jack Sock. Jack Sock hat wieder einen typischen Stinkstiefel gegeben. War auch noch ein bisschen erschöpft wahrscheinlich von der Reise oder Anreise aus Australien. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Er war nicht weit entfernt und es kann gut sein, dass Jack Sock dieses Jahr irgendwann die Top 10 einzieht, vielleicht sogar das Jahr in den Top 10 beendet, wenn er gegen so jemanden ein richtig gutes Match hatte. Da muss er sich wirklich nicht verschämen. Und ich denke, wo Haas schon ein bisschen hinschielt und auch hinschielen sollte, ist auf den Rasen. Da wird das Körperliche nicht so ein großes Ding werden. Ist auch ein Belag, auf dem sich viele Spieler doch etwas schwer tun und er natürlich eine riesige Erfahrung hat. Warum soll er also nicht zum Beispiel in Halle oder in Stuttgart oder sogar in Wimbledon noch ein wirklich großes Resultat hervorzaubern?
Das Turnier in Houston haben Steve Johnson und Thomas Bellucci im Finale bestritten. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet, aber wir werden euch dann auf unserem Twitter-Account @chipundcharge natürlich den Sieger dann noch nachreichen. Es waren zwei durchaus interessante Turniere, wenn auch nicht die größten Turniere. Die größten Turniere, die fangen jetzt diese Woche an in Monte Carlo. Wir werden nachher noch ein bisschen drauf vorausschauen. Heute gab es dann auch schon die ersten Ergebnisse. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kommen wir zu den Damen und dann hören wir die große Abbitte von Philipp Joubert, der letzte Woche im Zwischenruf etwas gesagt hat, was er heute schon wieder ein ganz kleines bisschen bereut. Aber das gleich hier bei meinsportradio.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Damen haben letzte Woche nur 2 Turniere gehabt, die ein bisschen kleiner waren. Einmal in Biel, ein neues Turnier, und einmal in Bogotá. Und über das Turnier in Biel müssen wir sprechen, weil dort Markéta Vondrousova gewonnen hat. 17 Jahre alte Tschechin, die jetzt auch zum ersten Mal für den Fed Cup in der nächsten Woche nominiert worden ist. Und sie hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Annette Kontaveit und sie hat im gesamten Turnier keinen Satz abgegeben. Und Philipp, ich habe es eben schon gesagt, du willst ein wenig Abbitte leisten. Letzte Woche im Zwischenruf hatten wir über Markéta Vondrousova gesprochen und tatsächlich ein ganz kleines bisschen abfällig. Wir müssen Abbitte leisten, eine wunderbare Tennisspielerin.
Ja, und eigentlich war das vorher klar. Sie ist nicht umsonst gehypt gewesen, hat einige Challenger-Turniere in diesem Jahr auf wirklich hohem Niveau oder mit guten Leistungen bestritten, gilt als Talent. Ich hatte mich etwas irritieren lassen, weil sie wir hatten über die Fed Cup-Begegnung gesprochen, da war sie als Nummer 4 nominiert worden. Da stand, dass sie kein Ranking hat. Ich hätte natürlich nochmal nachschauen sollen, ist sie das wirklich oder ist sie jetzt jemand anders? Und habe gedacht, warum bringen sie jemanden nicht gerankten mit? Und bin da so ein bisschen drüber hinweggegangen. Das war ein Fehler meinerseits, der nicht hätte passieren sollen. Und den sie absolut nicht verdient hat. Denn sie hat nicht nur in diesem Satz kein Turnier oder Entschuldigung, in diesem Turnier keinen Satz abgegeben, sondern sie hat absolut hervorragendes Tennis gespielt. Und man schaut sie sich an und fragt sich, okay, wo genau hat sie jetzt Schwächen? Denn sie ist eine Linkshänderin, hat eine schöne Vorhand, eine extrem solide Rückhand, bewegt sich wirklich gut, hat dadurch eine gute Defensive, hat eine tolle Übersicht, hat gerade zum Beispiel im Match gegen Strykova gezeigt, dass sie alles Mögliche beherrscht. Sie hat immer wieder Lobs eingesetzt, sie hat viele Stopbälle eingesetzt. Mir blieb ein Stopball gegen Strykova, da sah es als wenn Strykova sich Beine bricht, weil sie so überrascht worden war und dann hinlief und hingefallen ist, einfach weil es so gut gemacht war von Vondrousova. Und das Ding ist, sie blieb die ganze Woche ruhig, sie hat irgendwie nie Nerven gezeigt, sie hat völlig solide runtergespielt, also es war eine tadellose Leistung die ganze Woche über. Es kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts, weil sie eben, wie gesagt, ein paar Challenger-Erfolge in diesem Jahr hatte, aber trotzdem, zweites WTA-Turnier in der Karriere, qualifizieren, Turnier gewinnen, das ist durchaus beeindruckend.
Ich habe ihr Match gegen Annika Beck gesehen, was sie 6-1, 6-3 gewonnen hat, und Beck hatte überhaupt keine Chance. Vondrousova hat so viele Winner geschlagen in diesem Match, dass ich wirklich erstaunt vor meinem Rechner saß und mir dieses Spiel angeguckt habe. Und danach hat sie Kristina Pliskova besiegt, 6-2, 7-5. Kristina Pliskova, die ja jetzt auch schon die ersten Erfolge feiern konnte. Barbora Strykova, du hast es angemerkt, im Halbfinale 7-6, 6-2. Und dann nochmal in zwei Sätzen gegen Annette Kontaveit. Sie hat ihre Weltranglistenposition halbiert. Sie war vorher 233. in der Weltrangliste, jetzt ist sie 117. in der Weltrangliste. Und wenn sie so weitermacht auf Sand, dann werden wir sie auch im Hauptfeld bei den French Open erleben, sei es durch die Quali oder dann direkt qualifiziert. Das ist eine Spielerin, da können wir tatsächlich sagen, Leute, schaut euch sie an, wenn ihr sie seht, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Ja, nicht nur, weil eben das Turnier oder das Ergebnis an sich außergewöhnlich war, zweite WTA-Turnier gewinnen, das passiert nicht sonderlich häufig, weder bei den Damen noch bei den Herren, sondern einfach, weil sie so eine komplette Spielerin ist. Sie wird nicht jede Woche so spielen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie sie bei den 25.000er-Turnieren in Australien gespielt hat, aber sie wird nicht jede Woche so spielen, sonst wäre sie jetzt schon die Nummer 20 oder so auf der Welt. Aber das Erstaunliche ist eben wirklich, dass sie so komplett ist, dass kaum Schwächen in ihrem Spiel zu erkennen sind und man ganz klar sehen kann, in welche Richtung dass sich alles entwickeln kann. Und es war halt wirklich, man will sie natürlich mit den anderen beiden tschechischen Linkshänderinnen vergleichen, mit Šafářová, mit Kvitová, aber ich würde das nicht mal unbedingt machen, weil ihr Spiel vielleicht nicht ganz so explosiv zum Beispiel wie das von Kvitová und Šafářová ist, aber so rund, so ja, im Endeffekt tadellos, dass es eine andere Art von tschechischem Linkshänder-Tennis ist. Und ich bin wirklich gespannt, was sie uns in den nächsten Wochen hier zeigt. Ob sie das auf Sand so fortsetzen kann. Eigentlich sollte sie mit ihrem Spiel ganz gute Resultate dort haben, und wo wir sicherlich auf sie achten müssen, bei der Art von Spiel ist auf Rasen. Das sollte ihr eigentlich entgegenkommen.
Können wir denn von Annette Kontaveit auch in der nächsten Zeit mehr erfahren? Sie hat tatsächlich auch ein sehr gutes Turnier gehabt gegen Alexandra Sasnovic im Halbfinale, Elise Mertens im Viertelfinale und dann davor gegen Evgenia Rodina und gegen Heather Watson, wo sie dann eigentlich auch sehr, sehr souverän durchgecruised ist, bis auf das Halbfinale, wo sie gegen Sasnovic sehr kämpfen musste.
Und das war ein wirklich gutes Match. Kontaveit gegen Sasnovic war einer der Höhepunkte der Woche. Sasnovic ist eine Spielerin, die wirklich sehr flache, gerade Schläge hat, die unglaublich auf den Ball draufhauen kann. Wahrscheinlich, wenn es nur um Power geht, eine der 20 besten Spielerinnen auf der Welt, aber es fehlt halt sonst noch ein bisschen. Kontaveit kann auch ordentlich auf den Ball drauf dreschen. Ist jemand, die zum Beispiel auf Rasen relativ gute Resultate in der Vergangenheit hatte, aber im Vergleich zu Sasnovic zum Beispiel ein bisschen bessere Defensive hat, einfach weil sie sich ziemlich gut bewegt. Das Ding, Kontaveit war immer mal wieder verletzt, war nicht super solide in ihren, ja, oder super konstant vor allem in ihren Resultaten in den letzten Jahren, aber eigentlich sollte sie verletzungsfrei bleiben, dann ist sie jemand, die in den nächsten Wochen aufsteigen soll. Denn genau wie Sasnovic hatte sie einige gute Resultate in diesem Jahr. Beide hatten es quasi angekündigt in den letzten Wochen, hatten gut in Miami gespielt, sich erfolgreich durch die Quali dort gekämpft, jeweils eine Runde gewonnen, hatten davor bei WTA-Turnieren gut gespielt und hat sich so ein bisschen Momentum aufgebaut. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie sieht das auf Sand aus? Beiden kommt der Sand nicht so entgegen vom Spiel, aber es muss nichts heißen. Es gibt nicht so viele Sandplatzexpertinnen im Moment im Tennis, aber gerade auf Rasen sind das sicherlich Spielerinnen. Da sollte keiner überrascht sein, wenn sie im Achtelfinale zum Beispiel in Wimbledon stehen.
Sasnovic hat vorher gegen Camila Giorgi in einem Homerun-Derby 6-4 gewonnen. Camila Giorgi, die ja auch eigentlich entweder trifft und dann trifft sie alles, zum Beispiel in der zweiten Runde hat sie gegen Carla Suarez Navarro sehr, sehr gut gespielt, oder sie trifft es halt nicht so gut, dann gewinnt jemand wie Sasnovic 6-4. Wer eigentlich auch einen guten Eindruck hinterlassen hat, das war Julia Görges. Die hatte nämlich in der ersten Runde Naomi Brody besiegt, ganz klar, und dann auch Océane Dondeur gewonnen oder gegen sie gewonnen, 6-4, 6-3, musste dann aber im dritten Satz des Spiels gegen Barbora Strykova beim Stand von 0-1 im dritten Satz aufgeben. Müssen wir uns um einen Einsatz fürchten von Julia Görges nächste Woche in Stuttgart?
Ich vermute es nicht, aber wir haben noch keine Neuigkeiten. Vielleicht sind die schon raus, wenn die Folge hier hochgeht. Aber Görges hat am Sonntag sich nochmal auf Twitter gemeldet, hat gesagt, sie freut sich auf den Fed Cup zu spielen. Man kann davon ausgehen, dass sie dabei ist. Muss man halt schauen, ob sie irgendwie negativ noch davon beeinflusst ist. Es war ein Match, wo es so wirkte, als wenn es schwieriger für sie wurde im Laufe des Matches. Sie ist wirklich gut reingekommen gegen Strykova, hat ja den Ball gut gesehen, hat ihre Winner untergebracht, hat Strykova das Match so ein bisschen an sich gerissen, aber man merkt eben auch, dass bei Görges, ja, entweder was mit dem Handgelenk oder mit dem Unterarm, irgendwas stimmte nicht ganz. Und da muss man dann natürlich gucken, wird das im Training zum Beispiel wieder schlimmer oder wird das dann in einem Match beim Fed Cup schlimmer? Das sind wahrscheinlich Sachen, die wir dann im Laufe der Woche rausfinden werden. Aber man muss sagen, sie hat wie in den Vorwochen wirklich sehr solide gespielt.
Ja, also auch Julia Görges wieder mit einem guten Turnier, war dann durch eine Verletzung etwas gehindert am Weiterspielen gegen Barbora Strykova, die dann gegen Marketa Vondrousova verloren hat, die dieses Turnier gewonnen hat und jetzt auf Platz 117 der Weltrangliste ist. Eine Geschichte müssen wir noch besprechen. Belinda Bencic hat in der ersten Runde gegen Karina Witthoeft 1-6, 3-6 verloren. Belinda Bencic war nur mit einer Wildcard angekommen. Sie war vor, ich weiß jetzt gar nicht, anderthalb Jahren war sie verletzt und ist seitdem überhaupt nicht mehr in den Tritt gekommen und spielt im Moment tatsächlich kein gutes Tennis und hat dieses Spiel gegen Karina Witthoeft wirklich sehr, sehr klar verloren. Was ist da mit Belinda Bencic los, die, als wir hier aus Leipzig den Fed Cup übertragen haben, wie eine Top-5-Spielerin aussah damals?
Ja, es war vor einem Jahr und drei Monaten, hat danach dann in St. Petersburg im Finale gestanden, ist in die Top 10 eingezogen und es sah so aus, als wenn sich das so fortsetzen würde. Hatte ja im Sommer 2015 das Turnier in Cincinnati gewonnen, unter anderem mit Sieg gegen Serena Williams, gegen einige andere Top 10 Spielerinnen auch. Ihr Problem war dann wirklich, dass sie sich anscheinend ein bisschen überspielt hatte, dass sie sich verletzt hat. Es fing an mit einer Handgelenksverletzung, dann kam anderes dazu, dann kam das Handgelenk zurück. Und das Problem von Bencic im Moment ist so ein bisschen, sie hatte nie die großen Powerschläge, sie hatte nie den großen Aufschlag, um einfach mal die Winner in so einem Match zu bekommen, auch mal ein Match zu gewinnen, wo es nicht so läuft, sondern viel kam eben auf ihre Übersicht an, darauf, dass sie in der Lage war, den Ball besser zu sehen als ihre Gegnerinnen, den Ball besser zu verteilen. Aber dafür brauchst du wirklich ein selbstbewusstes und körperlich starkes Spiel. Und da mangelt es im Moment dran. Dazu kommen große Probleme beim Aufschlag. Hier hat sie, glaube ich, 9 Doppelfehler gegen Witthoeft geschlagen. Und im Moment wirkt sie, als wenn sie sehr wenig Selbstvertrauen hat. Sie stand jetzt natürlich auch so ein bisschen im Scheinwerfer der Schweizer Medien, die sich hier auch angenommen haben. Sie hatte dann wohl auch nicht so richtig Lust auf die Pressekonferenz nach dem Match, hat nur 3 Fragen zugelassen, nachdem sie eine Stunde hat auf sich warten lassen. Das fand die Schweizer zumindest erwähnenswert und es war so ein bisschen die Woche der Schweizer Journalisten, die Belinda Bencic untersuchen wollten und gucken wollten, was da passiert, und es kommt wirklich eben einiges zusammen. Körperliche Probleme, Selbstvertrauensprobleme, sie ordnet ja ihr Trainingsleben neu, ihr Vater reist ja nicht mehr mit ihr, aber ihr neuer Coach hat auch nicht die volle Verantwortung, sondern muss die sich weiter mit ihrem Vater teilen. Also es wirkt alles ein bisschen durcheinander. Ich denke, man muss in keinster Weise aufgeben, was Bencic angeht. Das Talent ist sehr offensichtlich, aber sie wird sich wahrscheinlich ganz hart zurückarbeiten müssen.
Wir hatten noch ein zweites Turnier in dieser Woche. Das sind die Clara Open Colsanitas in Bogotá gewesen. Und das ist tatsächlich eine kleine Cinderella-Geschichte gewesen. Das hat ist sie 36 oder 37, Francesca Schiavone auf jeden Fall gewonnen, die nur mit Wildcard hier in das Turnier reingekommen war und am Ende gegen Lara Arruabarrena im Finale mit 6-4 und 7-5 gewonnen hat. Sie hat vorher Johanna Larsson geschlagen, sie hat Kiki Bertens besiegt, sie hat in der ersten Runde Patricia Maria Tieck aus Rumänien besiegt, also sie hat keine schlechten Gegnerinnen besiegt und ist tatsächlich auf ihre alten Tage, ich meine, sie war French Open Siegerin mal, das haben viele dann auch schon wieder ein bisschen vergessen, ist sie auf einem Sandplatz nochmal durchgekommen, und wie sie sich gefreut hat, das war tatsächlich ziemlich nett mit anzuschauen.
Vor allem, sie hat auch hier keinen Satz abgegeben. Sie war die beste Spielerin der Woche, hat so ihr klassisches Francesca Schiavone-Tennis gezeigt. Die Grundschläge wahrscheinlich 25 km/h. Weniger hatten die als bei den meisten ihrer Gegnerinnen, aber so viel Variabilität drin, so viel Übersicht, so viel schöne Winner, wo sie sich ihre Gegnerinnen ausgeguckt hat oder aus dem Lauf passiert hat. Und sie war der absolute Publikumsliebling. Man muss sagen, es wirkte zumindest so, als seien in Bogota wesentlich mehr Zuschauer als zum Beispiel in Biel. Und die Zuschauer sind mitgegangen, die Zuschauer haben Schiavone geliebt, haben sie gefeiert im Halbfinale, im Finale, waren sehr angetan von ihr. Schiavone hat das natürlich mitgespielt und ja, hat das Publikum animiert, hat die Menge unterhalten und hatte da auch großen Spaß dran. Sie hatte ja letztes Jahr schon im Frühling ein Turnier in Südamerika gewonnen, kommt jetzt hier wieder, braucht deswegen dann wohl auch keine Wildcard bei den French Open, aber interessanterweise hat sie keine Wildcard für das Turnier in Rom bekommen und der italienische Tennispräsident hat sie öffentlich ziemlich abgekanzelt, hat gesagt, ne, die gehen eben an die jungen Spielerinnen oder an die verdienten Spielerinnen. Darum haben Sara Errani und Maria Sharapova die Wildcards bekommen, aber sie können sich gerne durch ein Vorqualifikationsturnier spielen. Fand Schiavone wohl nicht so prima. Liegt anscheinend alles daran, dass Schiavone sich kritisch über den Verband in der Vergangenheit geäußert hat. Auf jeden Fall, ja. Es hat ja ziemliche Wellen geschlagen und Schiavone hat geantwortet, gewinnt hier das Turnier und ist mal wieder eine der besten italienischen Spielerinnen, gerade ob der Krise von zum Beispiel Sara Errani. Und für sie natürlich eine tolle Geschichte zum Abschluss ihrer Karriere. Obwohl, wer weiß, mal schauen, was sie in diesem Jahr noch erreichen kann. Und sie ist wahrscheinlich immer noch eine der unterhaltsamsten Spielerinnen, die es überhaupt im ganzen Tennis gibt.
Sara Errani war auch angetreten bei diesem Turnier. Auch sie hatte eigentlich ein ganz gutes Turnier. Sie hat dann gegen Johanna Larsson in 2 Sätzen verloren. Aber vorher hatte sie dann mal wieder 2 Siege eingefahren gegen Ekaterina Alexandrova und gegen Sakia Vickery. Also von daher 2 ältere Damen aus Italien, die gute Ergebnisse hatten und im Fall von Francesca Schiavone tatsächlich ein ganz, ganz famoses Ergebnis. Das Turnier war leider nur in Highlights zu sehen, deswegen können wir ansonsten nicht so richtig viel über das Turnier sagen, aber dass Francesca Schiavone dieses Turnier gewonnen hat, das können wir sagen. Wir müssen noch über ein Turnier sprechen, das auf ITF-Basis geschehen ist letzte Woche. Das war das Turnier in, lass mich gucken, es waren die 12th Annual Revolution Technologies Pro Tennis Classic in Indian Harbor Beach in Florida. Warum sprechen wir darüber? Weil Jeannie Bouchard unter anderem dabei war. Das war ein gar nicht so schlecht besetztes Turnier. Unter anderem Madison Brangley war an 2 gesetzt, Olga Govorzova war dabei, Alexandra Dulgeru war dabei. Also wirklich gute Spielerinnen waren dabei. Und dann hat Jeannie Bouchard das Viertelfinale erreicht und dort hat sie gegen Victoria Duval, auch hier werden sich die Älteren erinnern, Victoria Duval auch durch eine Verletzungshistorie gegangen, mit 0-6 und 3-6 verloren. Was geht im Moment bei Jeannie Bouchard, beziehungsweise was geht bei ihr nicht?
Ja, die Geschichte hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, bis in die Mainstream-Medien rein. Ich meine, Bouchard bekommt natürlich immer viel, viel Aufmerksamkeit. Sie sorgt natürlich auch dafür. Ist etwas, was sie gerne haben möchte. Mir war die Darstellung aber ein bisschen zu extrem. Es wirkte so, als sei Bouchard im Moment in der größten Krise ihrer Karriere. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Gucken wir nochmal auf ihr 2017 durch. Sie war eigentlich gut ins Jahr gekommen, stand in Sydney im Halbfinale, hat beim Australian Open gut gespielt, hatte gute Siege dabei, ist jetzt aber in den letzten 3-4 Turnieren wirklich in eine kleine Krise gestürzt. Dann hat sie hier 2 Matches gewonnen und dann, das muss man sagen, wirklich eben sehr klar gegen Duval verloren. Und du hast es angesprochen, Duval ist eine ehemalige Top-100-Spielerin, die eine Krebserkrankung hatte, die sie überwunden hat und so langsam zurückkommt, aber eben eigentlich das Talent nicht nur von der Top 100, sondern von der Top 70, Top 60 Spielerin hat. Und Bouchard hat in dem Match gegen Duval sehr, sehr viele Fehler gemacht, hat viele Bälle, so wie man es von Bouchard kennt, wenn es nicht läuft, ins Ausgeschoben, hat schlecht aufgeschlagen, hat schlecht retourniert. Also das ist das Problem, wenn bei Bouchard die Fehler passieren, dann passieren sie viel und dann passieren sie schnell und dann geht sie unter. Das ist einfach in einem Hochrisikospiel angelegt. Ich weiß einfach nicht, ob die Krise so groß ist, wie sie von vielen auf Twitter oder in den Medien wahrgenommen wird. Ich denke nicht, dass sie die großen Erfolge jetzt auf Sand haben wird. Die hat sie aber nie. Außer jetzt im letzten Jahr hat sie natürlich gut gegen Angelique Kerber gespielt. Und ja, sie stand schon mal im Halbfinale der French Open. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das unbedingt angedeutet hatte mit ihrem Spiel. Dass es in ihrem Spiel jetzt angelegt ist, dass sie eine fantastische Sandplatzspielerin ist. Ich denke, das Ergebnis hat vor allem für Aufsehen gesorgt, weil es eben auf der Challenger-Tour passiert ist und weil man erwarten würde, wenn jemand mit so großem Namen auf die Challenger-Tour kommt, dass sie dort dominieren müsste. Aber das ist nicht der Fall. Spielerinnen von, sagen wir, Platz 60 bis 200 unterscheiden sich jetzt nicht so sehr in den Fähigkeiten. Das geht oft darum, wie lange kann ich auf einem hohen Niveau spielen. Ich meine, jemand, der auf 200 ist, kann nicht so lange auf einem hohen Niveau spielen wie jemand auf Platz 20. Und von daher, Bouchard befindet sich mal so in diesem Pool irgendwo zwischen 50 und 200 oder 60 und 200 von ihren Fähigkeiten her und von daher, ich sehe es nicht als so dramatisch. Ich denke auch, dass sie ein paar gute Resultate noch in diesem Jahr haben wird, aber ich kann schon verstehen, warum es für so viel Aufsehen gesorgt hat in der Woche, in der ja sonst nicht so viel passiert ist.
Also Jeanne Bouchard hatte bei einem ITF-Turnier gespielt und dort hat sie im Viertelfinale gegen Victoria Duval mit 0-6 und 3-6 verloren. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns nochmal um die Herren, weil die haben nämlich jetzt diese Woche mal wieder ein Tausender-Turnier, das von Monte Carlo. Gewinnt jemand anders als Rafael Nadal? Das ist die große Frage und darum kümmern wir uns gleich hier bei meinsportradio.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass diese Woche 2 kleinere Turniere stattfanden bei den Herren, aber jetzt kommende Woche geht es wieder komplett los, beziehungsweise heute ist es schon losgegangen mit diversen Ergebnissen. Monte Carlo, eins der traditionsreichsten Sandplatzturniere, die es so gibt im Zirkus, hat dieses Mal eröffnet oder hat seine Tore wieder geöffnet und es ist mal wieder exquisit besetzt. Andy Murray ist an 1 gesetzt, kommt nach Verletzung wieder zurück. Novak Djokovic kommt wieder zurück, ist an 2 gesetzt. Auch Joe Wilfried Tsonga, Gregor Dimitrov, Rafael Nadal, Dominic Thiem sind dabei und es ist tatsächlich ein Stelldichein der besten Sandplatzspieler und Philipp, es ist dann so ein erstes Kräftemessen dann auf dem neuen Belag auf Sand, oder?
Das Interessanteste ja an dem Turnier ist, Roger Federer ist nicht dabei. Das ist jetzt nicht unbedingt die ganz große News, das wussten wir, aber Federer hat alle 3 großen Titel in diesem Jahr gewonnen und daher fast logisch ist das Jahr für alle anderen nicht wirklich ideal verlaufen. Klar, Rafael Nadal, kann man sagen, stand in 2 Finals, das vielleicht mehr als er erwarten konnte. Murray hat schwach gespielt bisher oder schwache Ergebnisse gehabt. Djokovic hat schwache Ergebnisse gehabt. Für Wawrinka ist es noch nicht ideal gelaufen, zumindest nicht konstant ideal. Dimitrov hat abgebaut. Also ganz viele Spieler, die hier was zu beweisen haben und derjenige, der gar nichts zu beweisen hat, ist nicht dabei. Von daher fühlt sich das Turnier relativ wichtig an, einfach um vielleicht auch den Ton vorzugeben für die Sandplatzsaison und was man nie bei Monaco oder Monte Carlo vergessen darf, vom Belag her oder von der Beschaffenheit und der Schnelligkeit des Belages ist es den French Open am ähnlichsten. Madrid ist etwas höher und generell etwas schneller als die French Open, Rom ist mittlerweile etwas langsamer, Monte Carlo hingegen wirklich sehr ähnliche Bedingungen wie in Paris im Mai, das Wetter hier in Monte Carlo dann auch im Anfang April immer durchaus ähnlich, wie es dann später in Paris ist. Also das ist normalerweise ein guter Gradmesser und es ist kein Zufall, dass Nadal hier schon 9-mal gewonnen hat und auch in Paris schon 9-mal gewonnen hat.
Andy Murray ist, wie gesagt, an 1 gesetzt, kommt jetzt nach seiner Verletzung wieder zurück, trifft in seiner ersten Runde entweder auf Gilles Müller oder Tommy Robredo. Tommy Robredo, über den haben wir ja vorhin schon gesprochen. In der dritten Runde könnte Philipp Kohlschreiber warten oder zum Beispiel Albert Ramos Vinojas. Im Achtelfinale könnte jemand warten wie könnte Marin Cilic zum Beispiel warten. Im Halbfinale dann Stan Wawrinka oder Joe Wilfried Tsonga. Wenn sich Andy Murray einen Saisonauftakt auf Sand hätte malen können, dann hätte er ungefähr so ausgesehen.
Ja, es sind Gegner dabei, die ihn schlagen können, die ihn fordern werden. Philipp Kohlschreiber hat gut zum Beispiel in der Vergangenheit gegen ihn auf Sand gespielt. Ramos Vinoas ist sehr unangenehm, auch wenn nicht ganz in der Form wie im letzten Jahr. Berdych hat wahrscheinlich seine beste Chance, Murray zu besiegen, ebenfalls auf Sand. Čorić ist hier noch drin, aber der muss natürlich erstmal an Cilic vorbeikommen. Cilic hat bisher ein sehr schwaches Jahr gehabt, aber im Endeffekt ist er ein relativ guter Sandplatzspieler. Hat immer wieder gute Sandplatzresultate in der Vergangenheit gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass auch er eigentlich Murray auf Sand gefährden könnte. Wäre das jetzt allerdings Murray vor 2 oder 3 Jahren, dann würde man sagen, okay, Sand, wissen wir sowieso nicht, was bei Murray geht. Allerdings die letzten beiden Jahre hat er ja ziemlich gut auf Sand gespielt, war der 2. oder 3. beste Sandplatzspieler. Von daher, du hast schon recht, das ist wahrscheinlich das Turnier, wie er es haben will. Herausforderung, ja. Große Gefahr, zumindest bis zum Halbfinale wahrscheinlich nein. Und da wird es dann natürlich interessant. Auf wen könnte er treffen? Wawrinka, das wäre ein sehr interessantes Match zum Auftakt der Sandplatzsaison, denn ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass Wawrinka im Moment als einer der Favoriten gelten sollte für die French Open, einfach weil er in den letzten beiden Jahren in Paris so gut gespielt hat, weil er bei Grand Slams generell im Moment gut spielt, aber davon ab natürlich immer mal wieder Probleme hat. Tsonga ist sicherlich auf Sand auch nicht ungefährlich für ihn. In dem Viertel ist zum Beispiel auch noch ein Lucas Pouille drin. Das wäre interessant, ob er zum Beispiel relativ weit kommen kann. Aber generell, man hört, es sind nicht die ganz, ganz großen Gefahren abseits von Wawrinka oben in der Hälfte drin für Andy Murray. Zieht er hier ins Finale ein, dann geht die Saison wahrscheinlich für ihn so richtig los hier in Monte Carlo.
Es hat schon das erste quasi Aufeinandertreffen gegeben, Florian Mayer gegen João Sousa, Deutschland gegen Portugal. Das gibt's ja im Davis Cup Mitte September, dann das Duell Portugal gegen Deutschland. João Sousa hat sehr, sehr klar 6-3, 6-2 gewonnen. Da frage ich mich natürlich, ist das die schlechte Form im Moment von Florian Mayer oder war das ein Statement von João Sousa, weil das Ergebnis ist schon sehr, sehr klar.
Ja, wir haben gar nicht so viel gesprochen über Florian Mayer in den letzten Wochen, aber es gab auch nicht viel Positives zu erwähnen, muss man sagen. Ein schwacher Saisonauftakt, ich glaube noch keinen Sieg auf der ATP-Tour gehabt, generell einfach nicht die allerbesten Resultate seit Halle letzten Jahres. Und Sousa, das hat mir auch erwähnt im Zwischenruf, der ist halt Mr. Super Solide. Der wird hier wahrscheinlich nicht ins Halbfinale einziehen, aber es wäre jetzt auch keine Überraschung, wenn er in der nächsten Runde einen Cuevas schlagen würde und dann gegen Wawrinka irgendwie 6-7 im dritten Satz verlieren würde im Achtelfinale. Einfach weil er so ein solider Spieler ist, der eigentlich immer seine Leistung bringt, der eigentlich immer Top 30 oder Top 35 Tennis spielt und dazu ist Florian Mayer nicht in der Lage, obwohl das hier eigentlich ein Belag ist, der ihm liegen müsste.
Wir haben im dritten Viertel haben wir Rafael Nadal hier stehen und der hat im Gegensatz zu Andy Murray durchaus eine Auslosung erwischt, wo es ihn etwas durchschütteln könnte. In der zweiten Runde entweder Daniel Evans oder Kyle Edmund in einem komplett britischen Duell. Dritte Runde könnte er auf Alexander Zverev treffen, was meiner Meinung nach eine sehr interessante Geschichte sein könnte. Grigor Dimitrov ist da noch mit dabei. Roberto Bautista Agut ist noch in seinem Viertel mit dabei. Also Rafael Nadal darf sich durchaus glücklich schätzen. Er hat nicht die ganz leichten Auftaktgegner. Er wird sofort gefordert.
Wird er und es wird spannend. Also die zweite Runde sollte er gewinnen, dann wird er wahrscheinlich auf Kyle Edmund treffen, der besser auf Sand ist als Dan Evans. Wir haben in der letzten Woche über beide geredet und ihren Auftritt im Davis Cup. Das sollte Edmund eigentlich gewinnen und er ist ein unangenehmer Gegner für Nadal, aber irgendwo auch der perfekte Gegner, um sich einzuspielen und 6-3 und 6-2 zu gewinnen. Das sollte ihm nicht gelingen gegen Alexander Zverev, wenn er auf den treffen würde. Und da bin ich wirklich gespannt. Die beiden haben auf Hardcourts jetzt zweimal gegeneinander gespielt. Zverev hatte Chancen, beide Matches zu gewinnen, in einem Fall sogar Matchball. Man sollte man eigentlich noch davon ausgehen, dass Zverev stärkster Belag der Sand ist, einfach oder sagen wir im Vergleich zu anderen Spielern oder im Kontext der Tour, Sand sicherlich der Belag ist, auf dem er die Chance haben sollte, seine besten Resultate im Moment zu erzielen und er hat das Spiel, um Nadal zu schlagen, das wissen wir und Nadal ist sicherlich verwundbarer in einem zweiten Match auf Sand als im 18. Match auf Sand und von daher bin ich wirklich gespannt, falls sie beide aufeinandertreffen, sicherlich das Match, das man jetzt das vielleicht das interessanteste Match ist. Wir wissen ungefähr, was passieren würde. Würde er auf Dimitrov treffen oder auf Djokovic oder auf Murray, aber wir wissen nicht genau, was passiert, sollte er auf Alexander Zverev hier auf Sand in Monte Carlo treffen. Wie gesagt, Bedingungen ähnlich zu Paris. Wenn Zverev da wirklich mithalten kann, das eine enge Geschichte machen kann, dann wäre das auch eine Ansage für die Sandplatzsaison und da denke ich, kann Zverev durchaus Ansprüche an sich selber haben, was zu erreichen. Und ich denke, ein Match, was wir hier in dem Viertel noch erwähnen können, ist Jan-Lennard Struff, der es durch die Quali geschafft hat. Er trifft auf Kaspar Ruud, den Norweger, der so gut in Rio gespielt hatte, dort ins Halbfinale eingezogen war. Meiner Meinung nach ein super Spiel für Sand hat, ein junger Norweger. Das könnte eine interessante Geschichte werden und wahrscheinlich eine relative Herausforderung für Jan-Lennard Struff.
Jan-Lennard Struff, der letzte Woche allerdings in Marrakesch wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat und sich jetzt in der Quali auch sehr, sehr souverän durchgesetzt hat. Er musste freitags Viertelfinale spielen in Marrakesch, samstags erste Runde Quali und hat heute Morgen dann gegen Pierre-Hugues Imbert die Quali überstanden. Ein Spieler, über den wir wohl sehr viel sprechen werden in dieser Saison, in dieser Sandplatzsaison, das ist Dominic Thiem, der letztes Jahr so unglaublich gutes Tennis auf Sand gespielt hat. Der wird in seiner ersten Runde entweder auf Robin Haase oder Federico Delbonis treffen, könnte im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen, David Goffin im Achtelfinale treffen. Der hat sich heute in einem rein belgischen Duell gegen Steve Darcis durchgesetzt. Und Dominic Thiem wird dieses Jahr zum ersten Mal so ein ganz kleines bisschen Druck spüren. Habe ich das oder denkst du, das hätte er schon vorher gehabt? Weil ich glaube, diese Ergebnisse letztes Jahr, die er hatte, die setzen ihn ein ganz kleines bisschen unter Druck dieses Jahr.
Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass ihm das Turnier in Rio geholfen haben wird. Da hat er nicht die ganz große Konkurrenz gehabt, aber ist nach leicht holprigem Saisonstart rüber nach Rio geflogen, direkt aus Rotterdam, hat das Turnier gewonnen, ziemlich souverän sogar gewonnen und hat sich damit, glaube ich, selber bestätigt, dass er auf Sand im Moment einer der besten Spieler ist. Und das sagt sein Coach Günter Bresnik, der einen ziemlichen Einfluss zu haben scheint, auf Thiem auch eben, wie wichtig dieser Sieg war. Und die Ansage von beiden war wieder, okay, jetzt zählt's wieder, jetzt muss wieder viel gespielt werden, viele Sätze gespielt werden, jetzt wird wieder gearbeitet. Und das erste interessante Match wäre gegen Goffin, sollten beide soweit kommen, wovon man ausgehen kann. Die beiden haben ja richtig enge Matches in der Vergangenheit gehabt, unter anderem French Open, Viertelfinale letztes Jahr. Da hat sich Thiem durchgesetzt, jetzt hat er bei den Australian Open gegen ihn verloren. Das sind zwei Spieler auf ähnlichem Niveau. Sollte er danach auf Djokovic treffen, das wäre natürlich eine richtig spannende Geschichte. Djokovic dürfte nicht unschlagbar sein, auch nicht auf Sand, hat letztes Jahr hier relativ früh verloren. Saisonauftakt ist nicht gelaufen, da würde ich ganz ehrlich Thiem einiges zutrauen. Dass er da Djokovic durchaus fordern könnte, ihn vielleicht sogar schlagen könnte. Und ich halte ihn hier bei weitem nicht für chancenlos, selbst gegen Rafael Nadal im Halbfinale nicht. Also es kann natürlich sein, dass er wirklich den Druck spürt, hier früh rausgeht gegen den Delbonis oder gegen den Haase. Aber ich halte es auch für möglich, dass er am Ende der Woche im Finale steht.
Novak Djokovic wird seinerseits sowieso schon etwas Spaß haben, bevor er auf Dominic Thiem treffen kann. Gilles Simon vielleicht in der zweiten Runde, vielleicht Karen Khachanov, Fabio Fognini oder Pablo Correa Busta. Busta im Achtelfinale, auch der wird schon so seine liebe Mühe und Not haben, da ins Viertelfinale zu kommen.
Vor allem, weil wir im Moment nicht wirklich wissen, wie es um ihn steht. Das letzte Mal, was wir ihn gesehen haben, hat er gegen Kyrgios in Indian Wells verloren. Da war er relativ genervt, hatte in der Runde vorher gut gespielt gegen Del Potro. Eins der besten Matches in den letzten Monaten gespielt. Hat dann ja gegen Kyrgios nicht wirklich Chancen gehabt, wirkte genervt. Hat danach verletzt rausgezogen. Wir wussten ja gar nicht, wie lange ist er raus. Wir hatten auch vermutet, dass Murray und Djokovic unter Umständen einige Wochen raus sein könnten. Hatten beide auch relativ defensiv kommuniziert. Jetzt sind beide hier. Mal schauen, was Djokovic bringt. Wäre jetzt der Djokovic von vor einem Jahr, würde er wahrscheinlich relativ locker durchstreifen, aber das kann man so nicht erwarten. Und Simon ist natürlich ein unangenehmer. Alle denken vermutlich, oder alle großen Fans zumindest von Djokovic denken an das Match gegen Simon bei den Australian Open letztes Jahr mit über 100 Unforced Errors, was eine ziemliche Katastrophe war. Kann man sich ja auch vorstellen. Irgendwie Dienstagnachmittag, alles plätschert so vor sich hin. Simon hat Djokovic seit 2,5 Stunden beschäftigt. Djokovic schaut genervt übers Netz. Halte ihn nicht für unmöglich. Auch nicht unmöglich, dass er da rausgeht. Aber ich wäre wirklich sehr gespannt. Würde er treffen auf Dominic Thiem? Würde er auf Rafael Nadal treffen? Wie verkauft er sich da? Besiegt er zum Beispiel beide klar? Dann macht er wieder eine Ansage, dass er Favorit Nummer 1 bei den French Open ist. Wenn dem nicht der Fall ist und er gegen einen von beiden verliert, dann könnte man eine ganz, ganz interessante Sandplatzsaison vor uns haben.
Das werden wir sehen. Wir haben in der nächsten Woche das Turnier in Monte Carlo vor uns und das überträgt dann auch Sky. Also da könnt ihr, falls ihr Sky habt, könnt ihr dieses Turnier verfolgen. Ansonsten Tennis-TV natürlich für die Leute, die das ihr eigen nennen. Das war die Vorschau auf Monte Carlo. Wir werden nächste Woche natürlich dann darüber sprechen, beziehungsweise danach die Woche. Nächste Woche ist ja der Fed Cup. Fed Cup live die Relegation, live auf meinsportradio.de. Am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr werden euch Tobias Riemer und Philipp Joubert begrüßen aus der Stuttgarter Porsche Arena, wenn das deutsche Team um Barbara Rittner versucht, den Abstieg zu verhindern aus der Weltgruppe gegen die Ukraine. Und das wird schwer genug. Wir werden uns vielleicht noch ein einziges Mal wieder hören und dann werden wir uns noch ein bisschen um die News der Woche kümmern. Das hier bei meinsportradio.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Man muss es so deutlich sagen, es ist Ärger im Paradies. Das französische Fed Cup-Team, eigentlich eines der erfolgreicheren in den letzten Jahren, hat im Moment großen Ärger. Und es dreht sich das meiste um Caroline Garcia und Kristina Mladenovic. Caroline Garcia wollte eigentlich für den Fed Cup absagen. Dann hat der französische Verband angedroht, wenn sie nicht dabei ist, dann wird sie gesperrt werden für französische Turniere. Ob das jetzt möglich ist oder nicht, lassen wir mal außen vor. Dann hat sie jetzt zugesagt für das Turnier und jetzt hat sie wieder abgesagt. Philipp, das ist eine kleine Posse rund um Caroline Garcia und es wird tatsächlich ein ganz kleines bisschen auch unschön langsam, oder?
Ja, es zieht sich ja seit dem letzten Jahr. Wir hatten damals über das Finale gesprochen, wo ja sie eigentlich eine gute Leistung brachte, Mladenovic weniger, Mladenovic sich nachher über sie beschwert hat. Dann hat Garcia abgesagt, was beim französischen Verband nicht gut ankam, also abgesagt für das Jahr 2017, denn der französische Verband hat eine Vorgabe, dass, glaube, alle Top 20 gerankten oder in ihrem eigenen internen Ranking der Franzosen Top 20 gerankten Spieler und Spielerinnen immer für Fed Cup oder Davis Cup zusagen müssen, wenn sie für Olympischen Spiele nominiert werden wollen. Garcia hat sich da aber rausgenommen mit zwei Begründungen. Einzelkarriere, sie wolle den Sprung in die Top 10 schaffen und zweitens, dass sie permanente Probleme mit dem Rücken hat und den einfach schonen will. Das kam nicht gut an. Dann haben die Französinnen in der ersten Runde gegen die Schweiz verloren. Mladenovic hat danach sehr böse geschossen gegen Garcia, hat dann allerdings nachher gesagt, es war gar nicht Garcia, die sie meinte, sondern Ossian Dodin, aber man konnte es eigentlich nur so auslegen, dass sie gegen Garcia geschossen hat und Garcia, die sich nie um das Team kümmern würde und Garcia, glaube ich, ist natürlich mal schwer einzuschätzen, wir kennen sie alle nicht wirklich persönlich, aber Garcia ist schon eine, die sich eher aufreißt für ein Team und ein sehr treuer, netter Mensch und hat, glaube ich, darunter gelitten, so öffentlich abgestraft worden zu sein von Mladenovic und auch von Yannick Noah, der dir ja auch unpatriotisches Verhalten vorgeworfen hat, der ist der Fed Cup Kapitän und dann ja war großer Druck da, dass sie doch dieses Mal im Fed Cup in der Relegation spielen sollte. Der Verband hat sie eingeladen oder hat sie nominiert, obwohl sie gesagt hat, dass sie eine Verletzung hat. Dann hat sie gesagt, dass sie nicht spielen kann, weil sie eben diese Verletzung hat, woraufhin dann die drei anderen Spielerinnen auf Twitter alle mit einem LOL reagiert haben, innerhalb von Sekunden offensichtlich abgestimmt und das hat hohe Wellen in Frankreich geschlagen. Dann ist der Physio des französischen Teams zu Garcia nach Lyon gefahren, hat bestätigt, dass sie in der Tat eine Verletzung hat, wohl wahrscheinlich also nicht spielen wird können und jetzt geht der Streit öffentlich weiter. Offiziell ist Garcia noch nicht rausgenommen worden für die Begegnung, aber sieht so aus, als wenn sie wirklich nicht antreten wird, als wenn sie auch in Stuttgart nicht antreten wird und es geht da um relativ viele Sachen noch im Verband, um Streitereien zwischen verschiedenen einflussreichen Menschen. Und alles führt natürlich zurück auf diese alte Geschichte, dass man in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte oder dass es immer wieder Kontroversen gab mit Spielern oder Spielerinnen, die ihre eigenen Coaches mit zu dem Team bringen wollte. Bekanntestes Beispiel Marion Bartoli, die ihren Vater nicht mitbringen durfte. Ähnliches ist jetzt bei Garcia der Fall. Maurice Mo durfte hingegen damals Coaches mitbringen. Also es gibt im Endeffekt eine offensichtliche Ungleichbehandlung von Spielern und Spielerinnen. Und das schmeckt einigen, das schmeckt anderen nicht. Und das alles wird öffentlich ausgetragen und ist hier wieder passiert. Und ja, der nächste Schritt folgte gestern, als eben Garcia ein Interview gab und darüber sprach, wie ihr das emotional zugesetzt hat, von Mladenovic und Co. öffentlich vorgeführt zu werden.
Sie hat dann gesagt, Mensch, es ist einer der schlimmsten Momente meiner Karriere und es geht seit Februar so, dass ich verletzt bin. Sie denken wohl, dass alles, was ich im Moment sage, dass das falsch ist und Sie haben das Recht dazu, das zu denken, aber ich glaube, es ist keine, also Sie haben kein Vertrauen mehr in mich und beziehungsweise ich habe, glaube ich, auch kein Vertrauen mehr in den französischen Verband und das ist sehr, sehr schade, wenn ich an das Fed Cup-Finale in Straßburg zurückdenke. Das ist tatsächlich, es ist eine relative Lawine losgetreten worden seit dem Finale in Straßburg.
Ja, ich meine, das passiert natürlich nicht immer nur in Frankreich. Ich meine, wir müssen nur zum deutschen Davis Cup Team gucken, wo solche Sachen auch immer mal wieder passiert sind. Aber der Unterschied ist vielleicht, dass in Frankreich natürlich sehr viel Aufmerksamkeit immer auf das Tennis gerichtet ist. Es gibt viele sportspezifische Medien, die sich solchen Sachen dann natürlich auch durchaus mit Freude annehmen und hinterher recherchieren und ein großes Scheinwerferlicht drauf scheinen und alle Beteiligten sind normalerweise auch gerne bereit dazu, in der Öffentlichkeit sich zu solchen Sachen zu äußern, was vielleicht in anderen Nationen so nicht passieren würde. Und mit Mladenovic ist natürlich jemand involviert, die sowieso relativ viele Sachen öffentlich kommentiert und auch lautstark kommentiert, und Garcia liegt das normalerweise nicht so. Sie ist eher wirklich, nicht schüchtern, aber sie ist jemand, die nicht viel von sich preisgibt in der Öffentlichkeit und sich, glaube ich, deswegen sehr in die Ecke gedrängt fühlt. Und das ist hier so Dynamiken, die da mit reinspielen. Es gibt quasi einen Markt für die ganze Geschichte und der Markt wird im Moment von allen Beteiligten komplett ausgeweidet.
Ja. Also es ist eine sehr, sehr, im Moment etwas unschöne Geschichte zwischen Caroline Garcia, dem Verband und ihren Mitspielerinnen, weil die sind auch nicht unbedingt ganz unschuldig an den atmosphärischen Störungen, wie sie im Moment herrschen und vorherrschen. Wir haben noch ein kurzes Thema. Gabine Muguruza ist im Moment verletzt. Wie schwer ist sie verletzt, Philipp? Weil sie hat ja durchaus eine wichtige Sandplatzsaison vor sich.
Das hat sie in der Tat. Keiner weiß es so genau. Was wir wissen, Garbine Muguruza hat in diesem Jahr schon 3 Matches aufgegeben, ist einmal nicht angetreten, glaube ich, hat immer wieder Achillessehnenprobleme, hat jetzt das Fed Cup Match gegen Frankreich absagen müssen, denn die beiden Top-Spanierinnen sind nicht dabei. Carlos Suarez Navarro und Garbine Muguruza, das französische Team, sollte also so oder so ziemlich klar gewinnen, trotz all dem Drama. Aber Muguruza ist nicht dabei, hat Stuttgart abgesagt. Damit werden ihr wahrscheinlich nur noch Madrid und Rom als Vorbereitung bleiben für die French Open, es sei denn, sie zieht irgendwo eine Wildcard. Aber obwohl sie in diesem Jahr gut gespielt hat, und das muss man sagen, sie hat solide Resultate gebracht in den Turnieren, die sie bestritten hat oder zu Ende gebracht hat. Aber es scheint so, dass ihr Körper im Moment sie nicht komplett in ihrem Unterliegen unterstützen möchte, die French Open auch in diesem Jahr zu gewinnen. Nicht ausgeschlossen, dass sie wieder nach Paris kommt und da wieder für Furore sorgt, das Turnier gewinnt. Aber im Endeffekt ist seit den French Open letztes Jahr sehr, sehr viel schiefgelaufen. Das muss man sagen. Es kommt alles so ein bisschen zusammen. Vertrauenskrise ins eigene Spiel, Probleme mit dem eigenen Spiel vom technischen Aspekt her und dann jetzt noch Verletzungen. Also es läuft alles etwas unglücklich für Muguruza, und du sagst es, diese Sandplatzsaison ist nicht nur wichtig für sie, damit sie ihren Platz in der Weltrangliste verteidigt, sondern auch vielleicht als Bestätigung für sich selbst, dass sie mit sich selber als Topspielerin rechnen kann und rechnen muss und dass sie in der Lage ist, dem Druck standzuhalten, der auf ihr absolut in den nächsten Wochen sein wird.
Also wir werden es sehen. Garbine Muguruza, die French Open Titelverteidigerin, was ja zwischendurch dann nochmal ein ganz kleines bisschen vergessen wird, so wie sie letztes Jahr durchs Turnier gecruised ist, war es ja mehr als beeindruckend, und ich hätte nichts dagegen, diese starke Garbine Muguruza wieder zu sehen, aber das hat sie in den letzten Monaten leider dann zu selten gezeigt. Aber wir werden es sehen. Das war mal wieder eine Stunde Chip in Charge, der Tennis Talk auf meinsportradio.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Philipp macht sich jetzt auf den Weg nach Stuttgart. Ihr werdet in dieser Woche dann auch in der Sportshow bei Malte Asmus von Philipp hören. Zum Beispiel nach der Pressekonferenz Samstag und Sonntag live auf meinsportradio.de. Der Fed Cup, die World Group Playoffs live aus der Porsche Arena in Stuttgart, Deutschland gegen die Ukraine. Wenn euch das alles gefallen hat, was wir hier machen, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Ansonsten folgt uns doch auf Twitter @chipundcharge, auf Facebook facebook.com/chipundcharge oder in unserem Blog chipandcharge.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.